Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist Annemarie Stoltenberg und ich sitze hier mit Ulrich Tukur. Und Ulrich Tukur, Sie sind eigentlich immer bei mir, so am Wochenende, wenn wir kochen, mit einer CD, weil das so einen Schwung hat. Und dann bekommen wir gute Laune und tanzen durch die Küche und singen diese Schlager mit. Gehört das zum Konzept irgendwie doch mit der Musik, die Sie machen, die Welt nach oben reißen wollen, irgendetwas schöner machen wollen?
Ja, natürlich. Gut, dass Sie gesagt haben, dass Sie nicht mein Kochbuch da haben.
Ein Kochbuch haben Sie auch geschrieben?
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Na, natürlich. Ich möchte verzaubern. Ich möchte, dass die Schwernis des Lebens sich für einen Moment mal auflöst, dass man einen anderen Aggregatzustand erreicht, dass man Spaß hat. Es ist die hervorragendste Aufgabe der Kunst, sagte, glaube ich, mal Molière, gut zu unterhalten. Und bei aller Substanz, der man sich nicht begeben darf, bei aller Tiefe, die man haben sollte, sollte man eben aber auch eine Leichtigkeit sich bewahren und unterhalten. Das ist mir wichtig.
Na, manchmal ist die Leichtigkeit ja auch hart erarbeitet. Das liegt einem ja nicht zu.
Die Leichtigkeit ist sicherlich ein traumhafter Tatbestand, der sich auf etwas setzen kann oder sagen wir, nur auf der Basis von etwas funktioniert, das man auch wirklich kann. Also wenn man denn wirklich ein Musikstück kann oder ein Theaterstück gelernt hat und die Rolle begriffen hat und die Rolle zu sich herübergezogen hat, kann man damit improvisieren und kann man das Ganze erleichtern und kann das dann sozusagen auch unterlaufen oder irgendwie verzaubern. Aber Sie müssen schon können, das ist richtig. Das müssen Sie sich erarbeitet haben und dann dürfen Sie damit jonglieren.
Zu Gast bei Klassik à la carte ist heute Ulrich Tukur und wir haben gehört aus der CD Musik für schwache Stunden, zwei in einer großen Stadt, Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys. Das ist ein Titel aus dem Jahr 1942, komponiert und getextet von Willy Kollo. Das ist ja eine Musik, die einen unglaublichen Lebenshunger und Sehnsucht nach Frieden, aber auch Freude ausstrahlt. Sie haben diese Musik für Ihre Hörer entdeckt und mit den Rhythmus Boys gespielt. Sie sind ja ein wirklich vielseitiger Künstler, Schauspieler, Musiker, Schriftsteller. Malen Sie auch?
Also malen tue ich nicht. Ich malte. Mein Großvater war Kunstmaler. Der hat sein halbes Leben in Zentralsardinien verbracht, nachdem er seine Karriere als Seeoffizier nach dem Ersten Weltkrieg aufgegeben hat. Und das Talent habe ich. Ich kann malen und ich habe auch sehr gut gemalt früher, aber irgendwann fing ich dann eben an mit der Musik und ich konnte da nicht alles machen. Und ich habe die Malerei, das Malen einfach schleifen lassen und dann nie wieder hervorgeholt. Mein Vater hat sehr gut gemalt und mein Bruder kann toll malen. Also ich habe es auch, aber ich habe es nicht kultiviert.
Na, vielleicht kommt das noch.
Tanzen kann ich auch nicht.
Sie sind jetzt bald auf Tournee mit einem neuen Programm und den Rhythmus Boys. Und das neue Programm heißt Grüß mir den Mond durch die Nacht mit Ulrich Tukur.
Und den Rhythmus Boys.
Und den Rhythmus Boys.
Was wäre ich ohne die?
1995 gegründet. Wächst man da mit der Zeit zusammen? Beschreiben Sie doch Ihre Mitstreiter, Ihre Mitmusiker.
Naja, natürlich, man wächst. Wir sind eine Gang, wir sind Freunde. Wir sind keine Profimusiker, keiner von uns. Vielleicht am ehesten noch Kalle Meves, der das Schlagzeug spielt. Ich habe, als ich studierte in Tübingen 1977 bis 1980, von Straßenmusik gelebt und habe damals meine erste Band gegründet. Und in der ersten Band spielte schon Gitarre der Herr Meier, der heute noch die Gitarre spielt. Das ist eine uralte Freundschaft, also ist jetzt fast 40 Jahre alt. Und mit dem Herrn Meier habe ich immer weiter musiziert. Und als ich dann spät zum Theater gegangen bin, habe ich es weitergetan, denn das Klavier und die Musik, also diese Art von Unterhaltungsmusik und Jazzmusik der jener Jahre, war ist eben einfach meine große Liebe und Passion geworden, habe ich es nie ganz aufgegeben. Und erst als ich in Hamburg war, mit dem Uli Wader, die Hamburger Kammerspieler als Intendant, als Co-Intendant betrieben habe, habe ich dann gedacht, jetzt mache ich das mal wieder ein bisschen ernsthafter. Und weil ich ja nicht richtig Klavier spielen kann und der Meier auch nicht so richtig gut in der Gitarre ist, brauchen wir wirklich einen ganz, ganz, ganz kuriosen, gut aussehenden Schlagzeuger. Das war der alte Herr Schuster damals, der in den frühen 60er mit den Beatles im Kaiserkeller sogar zusammenspielt, aber eigentlich eher so ein Rock'n'Roller gewesen ist. Und der war sehr originell. Der wurde, und dann suchte ich mir, weil er sehr klein gewachsen war, einen ganz, ganz großen Bassisten. Und irgendeiner sagte, da ist ein Kerl, der arbeitet gerade in irgendeiner Produktion auf Kampnagel, der spielt aber E-Bass. Ich gesagt, E-Bass ist scheiße. Aber wer E-Bass spielt, der kann auch bestimmt auch mal Kontrabass spielen. Also dann habe ich ihn besucht und eingeladen, ist mir Essen gegangen. Ich sagte, ja, Mertens, können Sie sich vorstellen, auf Kontrabass umzusetzen? Also kann ich ja mal versuchen. Hat er versucht, ist ihm gelungen. Und dann hatte ich die Band zusammen. Dann haben wir damit musiziert, in den frühen 90er Jahren. Und dann ist dann der Herr Schuster, das ging einfach gar nicht mehr, weil er so schwerhörig wurde, dass er einfach nicht mehr hören konnte, was er da spielte. Und dann habe ich wieder nach einem kleinen Schlagzeuger gesucht. Und den habe ich dann gefunden in Kalle Meves, der ein fantastischer Schauspieler ist. Und das, dann hatten wir die Truppe zusammen. Und das macht einen Riesenspaß. Und wenn ich Studiomusiker, die sozusagen immer dahin streben, wo das beste Konzert ist und wo das meiste Geld zu holen ist, hätte, dann würde ich das nie machen. Das muss auf einer freundschaftlichen Basis funktionieren. Und jeder Abend ist anders. Aber ich muss sagen, die und ich, wir sind musikalisch sozusagen in den Jahren gereift und schon erheblich besser geworden. Wir sehen, also früher mal gesagt, wir sehen erheblich besser aus, als wir spielen. Inzwischen, finde ich, sehen wir eigentlich spielen wir genauso gut, wie wir aussehen. Also richtig schlecht. Nein, Quatsch.
Wir wollen Sie mal spielen hören. Kein Weg zurück. Kein Weg zurück war das mit den Rhythmus Boys und im Studio zu Gast bei NDR Kultur Klassik à la carte ist Ulrich Tukur. Ihr neues Programm heißt Grüß mir den Mond durch die Nacht mit Ulrich Tukur und den Rhythmus Boys. Wie ist dieses neue Programm? Was ist da das Zentrale? Gibt es da eine Grundidee, auf der das aufbaut? Grüß mir die Nacht ist ja schon mal ein schöner Titel.
Grüß mir den Mond. Naja, es ist Mondlieder, es gibt Nachtlieder. Es ist die Nacht. Es ist sozusagen das Abseitige, die andere Seite des Lebens. Die romantische, diese etwas unwägbare, vielleicht auch etwas unheimliche, aber so mondhelle Seite, die man ja unendlich oft in der deutschen Literatur, in der deutschen Poesie und im deutschen Liedgut, aber auch international besungen hat. Das ist also ein unerschöpfliches Thema. Ich weiß nicht genau, wo sich das hin entwickelt. Ich möchte eine Mischung haben aus einem Konzertantenauftritt, aus Gedichten, aus vielleicht Literatursplittern, aus merkwürdigen Tänzen, sodass das Ganze so ein poetisches Ganzes ergibt, was so den Zauber einer Mondnacht, dem Zauber einer Mondnacht vielleicht nahe kommt.
Sie haben ja eine Neigung zum Surrealen und in der Literatur zum Beispiel kann man, glaube ich, die Schriftsteller, die Dichter einteilen in die, die nachts geschrieben haben, grundsätzlich nachts. Ja. E.T.A. Hoffmann zum Beispiel, typischer Nachtschreiber.
Das ist ein richtiger Nachtschreiber.
Thomas Mann wie ein Bürokrat morgens von 8.
Von 8 bis 12.
Nachmittags Briefe. Ja. Arno Schmidt hat morgens um 4 angefangen zu schreiben, ebenso Kant. Ich würde sie eher als Nachtschreiber einschätzen.
Das ist richtig. Ich habe auch gedacht, ich schreibe gerade ein Buch für den Fischer Verlag und der erste Versuch, einen Roman hinzustellen. Sehr komplexe Geschichte. Ich habe auch gedacht, ich mache das jetzt mal so, man muss sich da wirklich strukturieren, wenn man schreibt. Ich mache das jetzt mal genau wie Thomas Mann, mit dem ich nicht vergleichen will, den ich ja nun wirklich, wirklich vergöttere. Von 8 bis 12, das geht gar nicht, das kann ich gar nicht. Da bin ich einfach, ich bin zwar wach, aber ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich kriege da gar, das funktioniert nicht. Also habe ich es schleifen lassen. Ich mache es, ich fange am Abend an und arbeite so lange es geht und dann trinke ich eine Flasche Wein und da geht gar nichts mehr, um sich zu belohnen, wenn man sich so die Rübe ausquetscht. Und dann trinke ich noch eine halbe Flasche Wein, auf einmal kommt wieder was. Und dann sitze ich da und höre manchmal um 4 oder 5 Uhr morgens auf.
Jean-Paul hat täglich ein Fässchen Bier getrunken, um schreiben zu können.
Sehen Sie, und Friedrich von Schiller, der schnüffelte an verfaulten Äpfeln in seiner Schreibtischschublade.
Sie haben ja nun schon bewiesen, dass Sie ein ausgesprochen artifizieller Schreiber sind. Ich erinnere mich an die Seerose im Speisesaal. Werde ich nie vergessen, diese Geschichte, wie Sie beschreiben, wie ein Paar in Venedig in einem Lokal sitzt bei Hochwasser. Und die Kellner, ohne eine Miene zu verziehen, gehen in Gummistiefeln und es ist alles schön gedeckt. Weiße Tischdecken, Servietten aus Stoff und es wird auch das Essen serviert, obwohl die durchs Wasser warten müssen. Oder ihr Roman Die Spieluhr, wo sie spielen mit Wirklichkeit und Fantasie und Illusion. In ihren Texten kann man ja durch Wände gehen. Wird das in dem Roman auch so sein, dass sich das verwischt?
Ja, das ist auch eine sehr surreale, traumhafte Dimension. Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der in einer Familie groß wird, an die er nicht andockt, in einer Welt lebt, in der nahen Zukunft, an die er nicht andockt. Und er versteht gar nicht, warum er in diesem Kokon, in diesem Verschluss lebt und warum er nichts fühlt. Und anlässlich des Todes seines Vaters, eines knochendürren Mathematikprofessors der Tübinger Universität, die Geschichte fängt in Stuttgart an, kriegt er heraus, dass er adoptiert worden ist. Und weiß aber nicht, er findet aber auch keine Dokumente von wem, er weiß es nicht. Er weiß, er ist irgendjemand mal gewesen oder ist jemand, der, den er nicht kennt. Und versucht herauszufinden, wo er eigentlich herkommt. Und da gibt es sehr viele Seitenstränge. Aber eines Tages begibt er sich auf eine Reise nach Paris, um ein Gemälde zu sehen, von dem er glaubt, dass es der Körper seiner Mutter darstelle, die er nie kennengelernt hat. Die ist verstorben, wie er später rausbekommt, hat sich umgebracht, da war er 6. Dieses Gemälde heißt Der Ursprung der Welt von Courbet aus dem Jahr 1866. Ist der nackte Torso einer Frau. Er weiß, das ist der Körper meiner Mutter, mit dem ich 6 Jahre lang in einem Bett jede Nacht verbracht habe. Und fährt nach Paris, um dieses Gemälde zu sehen. Paris, Frankreich ist inzwischen, wir befinden uns in den 2030er Jahren, ein faschistisches Regime, und Deutschland befindet sich am Rande eines Bürgerkriegs. Und er fährt durch dieses bedrückende Frankreich in diesen Superschnellzügen und alles ist überwacht und hat auch das Gefühl, er wird kontrolliert von Menschen, die gar keine Augen mehr haben, sondern eher Kameras. Ist alles merkwürdig. Es ist so eine undeutliche Bedrohung, und er kommt nach Paris und läuft dann an einem verregneten Aprilmorgen zum Musée d'Orsay und macht Halt an einem Bouquinisten, an einem Bücherstand, einem der letzten, die es noch gibt, an der Seine, und sieht auf einmal diese schön gebundenen Bücher da überall, die kein Mensch kauft, da ist auch niemand. Und dann findet er eine Kiste, in der diverse Artikel drin sind, unter anderem Lithografien von Daumier, weiß nicht, sind das Replikate, Originale, Pasquin, und er findet auf einmal ein Fotoalbum mit seinen Initialen. Und macht dieses Fotoalbum auf, das ist ein sehr altes Fotoalbum, und findet lauter Fotografien aus den 1920er Jahren. Und in jeder Fotografie ist er drauf. Mit Menschen, die er nicht kennt, in Landschaften, von denen er keine Ahnung hat, wo das ist. Und ist wirklich wie vom Donner gerührt. Und da sieht er, was war, wer er eigentlich mal gewesen ist. Aber er weiß ja gar nicht, wer er war. Und kauft dieses Buch, rast zurück ins Hotel und versucht herauszufinden, was steht denn da drauf, ist da irgendeine Angabe, und findet nur eine Ortsangabe. Kleines Dorf im Süden von Frankreich, kurz vor der spanischen Grenze. Und dort fährt er hin. Und dann findet er auf einmal etwas vor, was ihn sozusagen mit der Geschichte seiner Familie in Stuttgart in Deutschland verschränkt. Und dann geht eine Zeitreise eben los. Er befindet sich in modernen Widerstandskreisen gegen dieses faschistische System und gerät zurück in eine Zeit, in der es auch die Resistance gab, nämlich Vichy dort unten während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Und dann nimmt die Geschichte Fahrt auf, und peu à peu steht der andere, sein Vorläufer, in ihm auf. Ende der Durchsage, sonst lesen Sie es ja nicht mehr weiter.
Ja, ist das Buch schon fertig oder muss es nur noch aufgeschrieben werden?
Es muss ausgeschrieben werden. Ich bin jetzt so über das Drittel hinweg. Es ist aber echt ganz schön fordernd. Zieht mir die Haare ins Hirn im Augenblick. Sie müssen ja irgendwie, man weiß ja nie genau, was man da schreibt. Ob man sich da nicht ins Nirvana oder vor die Wand schreibt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich der Sache gewachsen bin. Aber das war auch immer Strategie in meinem Leben. Schmeiß dich ins Wasser, wenn du einen Plan hast, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Traum hast. Untergehen wirst du nicht, auch wenn du keine gute Figur beim Schwimmen machst, aber du wirst schon irgendwie durchkommen. Und so machst du auch jetzt. Ich würde mich in 5 Jahren ärgern, wenn ich es nicht versucht hätte. Träumen ist gut, aber du musst dir versuchen, dass die Träume auch Wirklichkeit werden, oder wenigstens teilweise.
Sie haben sich für diese Sendung Musik gewünscht, die Ouvertüre zum Freischütz. Weber, warum haben Sie sich das gewünscht?
Ich weiß, das ist nun viel gehört und eigentlich auch so ähnlich wie das Klavierkonzert von Tschaikowski, eigentlich wirklich zu Tode gespielt. Ich liebe Weber, das ist für mich der Inbegriff der deutschen romantischen Musik. Ich habe mir dieses Stück deshalb ausgesucht, weil es das erste Opernerlebnis meines Lebens gewesen ist. Ich weiß, es war irgendwann im Jahr 1964 im Stadttheater Aschaffenburg. Aschaffenburg ist so ein unterfränkisches kleines Städtchen, so zwischen Frankfurt und Würzburg, aber in Unterfangen in Bayern gelegen. Und das werde ich nie vergessen, diese Operninszenierung, die im Nachhinein, ich sehe die Bilder alle noch vor mir, wahrscheinlich unglaublich klapprig und spießig und schrecklich altmodisch gewesen ist. Aber dieser altmodische rote Samtvorhang dieses alten Stadttheaters, das natürlich auch aus dem 18. Jahrhundert war, und dann geht die Ouvertüre da unten los. Und diese helle, wirklich begeisternde, das hat mich sowas von den Bann geschlagen. Und dann hob sich dann der Vorhang auf und dann hat man, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was dann zu sehen war, irgend so ein Volksfest, glaube ich. Das fand ich ganz toll und das hat mich, verbindet mich halt mit der Ouvertüre mein Leben lang. Das ist mein erstes Theatererlebnis.
Die Ouvertüre zum Freischütz, Sie hörten das Konzertgebauorchester Amsterdam und Sie hören Klassik à la carte heute mit Ulrich Tukur zu Gast. Ich meine, Oper für Kinder, das ist wirklich immer ein tiefes Erlebnis. Können Sie sich auch an den Moment erinnern, als Sie irgendwie das Gefühl hatten, jetzt weiß ich, wie das ist mit der Schauspielerei?
Nee, nicht wirklich. Also ich weiß auch bis heute nicht genau, wie es geht. Also das wusste ich nie. Ich habe halt die Schauspielerei betrieben ewig lang. Also ich habe ja angefangen in der Städtischen Bühne Heidelberg in 1983. Das war wie ein verlängerter Studentenwitz. Das war wie meine Band, die ich mit Uli Meier hatte. Die nannte sich Flatlight Foyer Band. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Ich habe da halt da so rumgespielt. Das war lustig. Und irgendwie konnte ich das, aber das war ja auch noch nicht so, es waren keine Rollen, die eine große Anforderung stellten. Und dann hatte ich schon während der Schauspielschulzeit in meinen ersten Film mit Michael Verhoeven gedreht, Die Weiße Rose, und dann noch einen zweiten Liebe Melanie mit einer alten Burgschauspielerin. Aber das war alles so ein Rumgetänzel. So, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes, war charmant, sah gut aus und kam damit durch. Und dann traf ich auf Herrn Zadek. Sprach ihm vor, also irgendwann hieß es, der Herr Zadek möchte dich mal gerne kennenlernen. Es geht um die Besetzung einer Rolle, eines Stückes, die heißt, eine Hauptrolle in einem Stück namens Ghetto. Das soll in Berlin spielen. Das ist ein SS-Mann. Es geht um die Vernichtung eines jüdischen Ghettos. Und das Ganze ist eine Art Musical. Ich wusste auch nicht genau, wer Zadek war. Ich hatte auch keine Ahnung vom Theater. Das war halt alles Blödsinn. Und dann hab nur gehört, er sei sehr wichtig und sei sehr bedeutend. Dann habe ich gesagt, nur gut, da fahre ich da halt mal hin. Ich habe mich in Heidelberg pudelwohl gefühlt, das waren lauter junge Leute. Das war auch eine lustige Stadt und bin dann nach München gefahren, in die Kammerspieler von der Probenbühne und habe ihn dann vorgesprochen. Jedenfalls kriegte ich die Rolle und da habe ich die ersten 3 Wochen das Grauen meines Lebens erlebt. Der hat natürlich gemerkt, ich mache alles auf Lau. Den Jungen, den haue ich mal richtig runter, den dekonstruiere ich mir mal so, wie ich das gerne hätte und dann baue ich mir den neu auf oder er ist kaputt. Da war er gnadenlos. Und das habe ich überlebt. Dem habe ich widerstanden. Am Anfang war ich verzweifelt, ich wollte eigentlich zurück.
Ich glaube, das ist schon ein bisschen in Drachenblut baden. Ne?
Ja, das war gefährlich. Das hätte mich vernichten können. Aber ich habe an einem Punkt, wo ich dann, habe ich mich der Auseinandersetzung mit ihm gestellt, wo ich etwas machen musste, wozu ich überhaupt keine Lust hatte und machte es aber trotzdem und habe gewonnen. Und da ging auf einmal Platz dein Knoten und ich hatte diese Angst vor ihm verloren. Und da konnte ich dann in den, so verkrampft ich in den ganzen Probenarbeiten war, auf einmal frei aufspielen und kam in diese Rolle und kam in diese Theaterwelt rein und merkte auf einmal, dass es geht. Und merkte auf einmal, wie es geht. Und all diese blöden Informationen, oder die ich damals nicht verstanden habe, diese Informationen in der Schauspielschule, sei doch durchlässig, sei doch porös. So, auf einmal habe ich das verstanden. Man muss auf sich warten. Du kannst das Gefühl nicht hinquetschen. Du hast den Text, du hast deinen Partner, du guckst deinen Partner in die Augen und dann guckst du, was passiert. Und passiert nichts, kannst du immer noch drücken. Aber es kommt dann ein Impuls, früher oder später. Und der ist dann richtig oder nahezu richtig oder jedenfalls gut oder interessant. Und dieses Selbstvertrauen, den Mut musst du haben, das habe ich dann auf einmal verstanden. Und von Stund an hatte ich so diese Art raus, wie ich also Theater spielen würde. Das war, ja, das verbindet sich mit Herrn Zadek, dem ich neben Herrn Verhoeven sehr viel zu verdanken habe.
Ich habe Sie natürlich gesehen als Tatortkommissar und da habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, wenn man das so spielt, kriegt man am Ende Kopfschmerzen. War das so? Sie hatten ja als Tatortkommissar so furchtbare Kopfschmerzen.
Ja, ich hatte mir so einen Tumor da reinschreiben lassen. Also ein Mensch, der am Rande des Lebens steht, vom Tode bedroht, in den Abgrund schaut. Ja, das war so meine Idee. Vielleicht war das ja nicht so ganz geschmackvoll. Aber ich dachte mir, ich will eine Figur spielen, die andere Dinge verhandeln kann, die das Leben ganz anders sieht. Und vielleicht auch mal so ein Tatortkrimi in Bereiche bringt, die dann auch philosophische Dimensionen berührt. Wieso nicht? Ja, ich habe mir gedacht, dass es vielleicht ein bisschen nicht frech ist, das falsche Adjektiv, so vermessen, dann sowas zu machen. Man spielt nicht mit sowas wie Hirntumor.
Ich meinte nur, dass man sich vielleicht in so eine Rolle auch so sehr hineinbegibt, dass man sich beschädigen könnte. Ich habe gelesen, dass sie einen Hörsturz hatten.
Ja, nee, das ist aber was anderes. Das ist einfach, da habe ich es übertrieben. Da habe ich einfach viel zu viel Stress zugelassen, viel zu viel Aktivität und mich nie ausgeruht. Mhm. Das nicht. Ich glaube aber, es gibt Schauspieler, aber vor allem Schauspielerinnen, die dann versuchen, so tief einzusteigen, dass sie dann wirklich ein das ist aber nicht Schauspiel. Schauspiel ist ein wunderschönes deutsches Wort. Spiel. Schauspiel. In keiner anderen Sprache gibt es dieses Wort. Acting, das ist ja lateinisch. Agire, von Handeln, ein Handelnder. In allen Sprachen ist Akteur, Actor, Attore. Schauspiel bedeutet, ich spiele, ich tue so, als ob. Ich jongliere damit. Ich versuche das so gut wie möglich zu machen, werde aber doch nie Hamlet sein. Ich bin auch nie diese Figur. Ich bin auch nie dieser Kommissar oder ich bin auch nicht Kurt Gerstein oder Andreas Bader. Ich tue so, als ob. Sonst, wenn würde ich das, würde ja ein schizophrener Vorgang beginnen und das ist alles andere. Sie müssen sich einer Figur annähern und müssen sie so gut wie möglich verkaufen. Alles an es, sie lügen immer. Und es kann mir kein einer sagen, der sagt, aber ich fühle das so. Und dann kommt aus diesem Strassberg-Segment, ja, das ist alles Käse. Sie müssen die Menschen zu Tränen rühren oder entsetzen und dann gehen sie runter in die Kantine und essen ihr Schnitzel und trinken ihr Bier und können ganz andere Dinge reden. Wenn sie das nicht können, sind sie im Theater nicht richtig an der falschen Stelle.
Gehört zum Handwerk.
Ja.
Haben Sie denn von dem Hörsturz was übrig behalten? Gehör, alles wieder da?
Nein, den Hörsturz, der war vor vielen Jahren, der ging weg. Und dann kriegte ich vor 7 Jahren oder 5 Jahren, ich weiß gar nicht wann, anlässlich eines Films in Frankreich, der nicht sehr glückvoll verlief, der sehr stressant war mit sehr ziemlich anstrengenden Menschen. Ich hatte es mit einer manisch-depressiven Schauspielerin zu tun, die mir echt die Nerven geraubt hat. Und Franzosen, die einfach sich geweigert haben, auch nur etwas anderes zu sprechen als Französisch, da war ich echt etwas genervt und sauer und hörte auf einmal in diesem wunderschönen Etretat an der normannischen Küste, in dem Häuschen, wo ich wohnte, ein komisches Geräusch aus dem Keller kommen. Dachte mir, was ist denn da für eine kaputte Gastherme, was ist das? Versuchte da reinzukommen, war aber abgeschossen und dann war das Geräusch noch da, als ich dann in Venedig wieder war. Ich dachte, und dann wusste ich auf einmal, dass ich einen Schaden hatte. Dass da etwas rumorte im Kopf. Ein Brummen, es war so ein Brummen,
das
war ein richtig schöner Tinnitus und zwar fett. Unten und oben, also ganz hoch kreischend und ganz unten brummend. Und dann bin ich verzweifelt. Da habe ich gesagt, ich bringe mich um. Das halte ich nicht aus. Habe ich mir gesagt, komm, das Leben ist doch so wie, dein Leben ist so gut, du hast so viel Glück. Du lebst in einer Villa, an einem See, in einem Park. Jetzt baut halt irgendjemand in einer Entfernung von 2 Kilometern eine Autobahn. Und jetzt hörst du halt das Geräusch. Jetzt hast du halt 2 Möglichkeiten. Entweder denkst du, dieses Haus ist nichts mehr wert und das wird ja immer lauter, wenn es regnet und was soll das überhaupt und die Autobahn wird immer lauter werden. Oder du denkst, Mensch, ist doch eigentlich ganz, ganz...
Wie ein Meeresrauschen.
Naja, oder du sagst, da vorne ist ja die Autobahnauffahrt, da bin ich doch ganz schnell in Berlin oder kann da ganz schnell nach Hamburg fahren, ist doch eigentlich wunderbar. Dann werden sie die Autobahn eine Weile nicht mehr hören, so ist es auch.
Dem gibt es jetzt einen Ohrenschmeichler. Sie haben sich gewünscht.
Meraviglioso ist ein wunderschönes Lied, das heißt wunderbar, herrlich. Meraviglioso, Geschichte eines Mannes, der sich aus Verzweiflung von einer Brücke ins Wasser stürzen will. Und auf einmal fasst ihn von hinten ein Engel an, der dasteht in Gestalt eines Passanten und sagt, also hör mal, sag mal, spinnst du? Weißt du denn nicht, dass das Meer für dich gemacht ist, die Sonne, der Mond? Das ist alles doch nur für dich gemacht und du sagst, dein Leben ist nichts wert, du willst es wegwerfen. Und was ist mit dem Gesicht eines Kindes, mit der Umarmung eines Freundes, der Liebe einer Frau? Das habe ich doch alles nur für dich gemacht und du willst dich wegwerfen. Und dann führt er ihn sanft weg von der Brücke und er steigt wieder ins Leben ein. Und das ist eines der wunderbarsten, poetischsten Lieder der italienischen Sprache, Meraviglioso.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und zu Gast ist heute Ulrich Tukur, der eine neue Tournee startet mit einem neuen Programm, das heißt Grüß mir den Mond durch die Nacht mit Ulrich Tukur und den Rhythmus Boys. Treffen Sie sich da kurz vorher und sprechen ab, wie so ein Programm läuft? Oder wie sind die Vorbereitungen für eine Tournee?
Naja, kurz vorher nicht. Also wir machen das schon ein halbes Jahr vorher, haben wir uns getroffen. Also ich mache es immer so, dass ich die Jungs einlade und wir begeben uns in Klausur etwa 3-4 Wochen und sichten das ganze Material. Ich biete dann lauter Musikstücke an und dann gucken wir, was möglich ist. Und dann reden wir, dann proben wir und dann haben wir einfach sozusagen mal die Basis, die musikalische Basis, machen Arrangements, machen auch Gesangsarrangements und dann gehen wir wieder auseinander und dann gucken wir, wie das Ganze weitergeht. Und dann trifft man sich ein zweites Mal und macht dann die Feinarbeit. Dann ist es so, dass die ersten 2, 3, 4, 5 Konzerte eben einfach auch Proben sind, wo man sich findet, wo man dann auch schaut, wie das Publikum reagiert oder was man weglässt. Das ist ein ständiger Arbeitsvorgang und erst mit dem 10. oder 20. Konzert ist es eigentlich da, wo man es haben will. Das bedeutet aber nicht, dass die ersten Konzerte nicht weniger aufregend oder interessant wären.
Na, bei den ersten merkt man auch noch stärker das Herzblut. Nachher muss ja der Künstler immer so ein bisschen kaschieren, dass es nicht das erste Mal ist, dass er diesen Witz erzählt und dass er den vor fremden Leuten auch schon erzählt hat.
Das ist natürlich der Witz, ist, dass der Witz immer so klingen muss, wie wenn es dir
jetzt
wie wenn der
in Witz diesem der Moment anfängt. Erfunden.
Genau.
Das aber Sie haben sich richtig was vorgenommen. Das ist ja eine anstrengende Tour. Also ich sehe Buchholz, Heide, Bergedorf, Berlin, Bückeburg, Wolfsburg, Bochum, Leverkusen, Oberhausen, Dortmund, Bielefeld, Hannover, München, Freiburg, Friedrichshafen, Heidelberg. Gott, geht immer so schlecht. Weiter. Also haben Sie sich schon schwer was vorgenommen. Das ist doch auch körperlich anstrengend.
Ja, es ist anstrengend, so eine Tour. Aber es geht noch. Es macht ja, ich meine, wenn die Balance zwischen dem, was es mir nimmt an Energie und gibt an Energie, nicht stimmte, würde es ja nicht mehr machen. Es macht ja auch Spaß. Das einzig echt Nervende sind diese ewig langen Autofahrten in dem abgedunkelten Bus, in dem man wirklich der Melancholie verfallen könnte, weil man nicht mal lesen kann, weil man einfach keine Tourbusse mehr kriegt, die nicht abgedunkelt sind. Ich weiß es auch nicht.
Aber Sie könnten ja unterwegs ein bisschen schreiben.
Das werde ich auch tun.
Und dann finde ich faszinierend, dass das Publikum überall anders ist. Das Publikum insgesamt ist ein Wesen. Und ich glaube, dass ein Künstler manchmal an einen Ort kommt, wo das Publikum überhaupt nicht reagiert, dann läuft der Schweiß
das stimmt,
heimlich das Gewand herunter. Und nachher kommen alle und sagen, das war aber wunderbar. Und hat uns großartig gefallen. Ja, aber die haben währenddessen überhaupt nicht reagiert. Und an anderen Orten gibt es so viel Reaktion, dass es wie so eine Starkstrombatterie ist. Geht es Ihnen so? Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, haben Sie annähernd. Das haben Sie ziemlich gut beschrieben. Ja, es ist so. Man weiß nie, was passiert. Es gibt Regionen in Deutschland mit Menschen, die, sagen wir mal, für Humor empfänglicher sind. Und Regionen, wo die Menschen dann eher zum Lachen in den Keller gehen oder überhaupt gar nicht lachen. In großen Städten funktioniert unser Programm in der Regel besser als in sogenannten kleinen Provinzstädten. Aber auch da kann man schief liegen. Es gibt dann merkwürdigerweise so Städten wie Oldenburg, wo es immer geht. Oder wo ging es denn auch immer? Bremen ist immer gut. Und dann gibt es Städte, die, also ich bin zum Beispiel ein absoluter Liebhaber der Stadt Bamberg, eine der schönsten deutschen Städte überhaupt, wo sie wirklich durch alle Phasen der deutschen Architektur alles haben. Eine Stadt unzerstört im Zweiten Weltkrieg, eine der schönsten Städte Europas, finde ich. Da können sie einfach nicht spielen, weil erstens die Leute nicht kommen. Wenn da unten jemand sitzt, passiert gar nichts. Das ist in Süddeutschland, obwohl ich eigentlich süddeutscher Provenienz bin, aus schwäbischem Elternhaus stamme, für uns erheblich schwieriger als in Norddeutschland.
Das freut mich sehr, diese Publikumsbeschimpfung außerhalb unseres Sendegebiets. In unserem Sendegebiet sind Sie ja in Buchholz. Wunderbares Publikum in Buchholz, in der Heide.
Martin, ich bin gespannt. Aber das ist tatsächlich so, jeder Abend ist anders. Sie treten auf, Sie wissen schon, im zweiten, ich stehe da, habe noch nicht den ersten Satz gesagt, sehe in die Gesichter und weiß ungefähr, wie der Abend sein wird. Man spürt sofort ein energetisches Fluidum, das da ist, oder so eine Art Zurückhaltung, Abwehrhaltung, von der ich dann sofort weiß, das wird ein Abend, in dem man arbeiten muss, um die Leute auf seiner Seite zu sehen.
Bis so der Maikäfer zum Fliegen kommt. Ne? Manchmal liegt er lange am Boden und pumpt noch.
Ja, na klar. Ja.
Manchmal ist er sofort
manchmal
da.
Manchmal muss man pumpen, manchmal fliegt er sofort.
Und dann finde ich, muss auch in jedem Programm sowas sein, wie, dass so ein Engel durch den Saal fliegt.
Wenn Sie Glück haben, passiert das mal. Ja. Also die Verzauberung, klar, aber das können Sie nicht erzwingen. Das ist ja der Witz. Sie wissen einfach, das habe ich mir irgendwann angewöhnt und das habe ich akzeptiert. Von 10 Vorstellungen machen Sie 2 wirklich gut. Und im weiten Bereich sind Sie im gehobenen Mittelmaß und das eine oder andere geht dann eben auch mal schief. Das ist halt so und das müssen Sie aushalten.
Und man weiß es selber wahrscheinlich immer am allerschärfsten.
Ich weiß sofort, wo es hingeht. Ich spüre das sofort. Also das ist wirklich unglaublich. Wenn Sie sagen, das ist ein Wesen, das Publikum, tatsächlich ja. Also das kann ich Ihnen sofort sagen, ob das gut geht oder ob das Arbeit wird oder ob das fliegt, leicht wird.
Gucken Sie die Leute an? Versuchen Sie Blickkontakt?
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Natürlich, ich arbeite ja mit der einen oder anderen Dame und fordere sie dann zum Tanz auf und muss mir von Anfang an schon mal gucken, wer sitzt denn da so, wer ist denn. Und es gibt Menschen, was wunderbar ist, sind dann nur Einzelpersonen, die dich anstrahlen, die einfach bereit sind, sich verzaubern zu lassen. Das sind diejenigen, die auch so einen Abend auch wirklich
die funktionieren so ja auch als Haltepunkte machen. Dann, nicht? Er muss immer diese angucken.
Ja, sie haben eine Lachwurzel in der dritten Reihe und irgendwann lachen die alle, weil die so gewinnend lacht.
Ja. Wir wollen nochmal Musik von einem Kollegen von Ihnen spielen. Debussy, Clair de Lune, das haben Sie sich ausgesucht.
Ich liebe Debussy. Debussy ist für mich einer der ganz, ganz, ganz großen Komponisten der Moderne. Die Ravel, Debussy, das ist diese Zeit, die ich wirklich total mag. Ich liebe dieses Stück, das ist nämlich auch ein Mondstück und verweist natürlich auf angelegentliche Art und Weise auf unseren Abend, Grüß bei den Mond. Es ist ein Stück, was ich wahnsinnig gerne gespielt habe, was im zweiten Teil gar nicht so einfach ist. Aber Debussy ist für mich einfach, was Klaviermusik angeht, ganz weit oben.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit Ulrich Tukur. Und wenn Sie Ulrich Tukur auch live erleben möchten, so wie ich jetzt das Vergnügen habe, er ist am 3.3. im Theater am EGI in Hannover oder am 19.3. in der Leishalle in Hamburg mit einem neuen Programm Grüß mir den Mond durch die Nacht mit Ulrich Tukur und den Rhythmus Boys. Ist das so ein Programm, das man ein bisschen modensüchtig nennen kann, ein bisschen verwunschen, surreal, verträumt?
Ja, klar, es ist lunatisch, es ist verrückt. Also diesen Zeiten, Zeiten waren immer unruhig, aber die jetzt, sagen wir mal, weil sie so überkommuniziert werden, uns besonders unruhig und besonders bedrängend erscheinen, dass man dann einfach sich poetische Räume schafft, in denen man eben einfach auch mal, in die man ausbüchsen kann, um sich wenigstens vorübergehend zu reinigen. Es gibt ja ein wunderbares Gedicht von Schiller aus dem Jahr 1801, ich habe es gerade neulich entdeckt. In des Herzens heilig stille Räume musst du fliehen aus des Lebens Drang. Freiheit ist nur in dem Reich der Träume. Und das Schöne blüht nur im Gesang. Das ist wichtig.
Haben Sie auch Albträume?
Es geht, es hält sich alles. Ängste habe ich natürlich vor allem Möglichen, wie jeder Mensch. Das verbindet mich ja mit den Menschen, weil ich weiß, wir alle ein bisschen überfordert sind von dem, was wir Leben nennen. Und uns Gesellschaften schaffen, die wirklich so komplex und so kompliziert funktionieren, dass man manchmal denken könnte, haben wir sie nicht mehr alle. Wozu denn diese wahnsinnige Geschwindigkeit? Wen interessiert denn das noch in 30 Jahren, dass wir hier rumgerast sind? Wofür? Hat das irgendetwas mit unserem Glück zu tun? Nichts.
Und so bündeln Sie und Ihre Rhythmus-Boys alle Kräfte, um den Menschen vielleicht einen Abend zu bescheren, an dem sie für 2 Stunden die Sorgen und die Hektik und die Bedrückung vergessen.
Genau, das wäre, ich finde es, diese Art von poetischem Eskapismus absolut erlaubt und wichtig. Dann haben sie am nächsten Tag die Energie und vielleicht auch die Fantasie für die politische Auseinandersetzung, die wir eigentlich ein bisschen intensiver bräuchten.
Haben Sie große Vorbilder?
Auch viele. Ja, natürlich. Aber Vorbilder bedeutet ja, dass ich ihn nacheifern will. Ich habe keine Vorbilder. Es gibt Künstler oder Menschen, die ich bewundere. Aber ich wollte nie so werden wie sie, weil ich es gar nicht könnte, weil die einsam dastehen. Ich meine, wenn man Johann Sebastian Bach nimmt, das ist eben einfach, das ist die reine Musik, dass es so etwas gegeben hat, so einen Komponisten. Das ist, da stehe ich wie vor den Schnitzwerken von Tilman Riemenschneider voller Verehrung und voller Bewunderung, weil es gibt manche Kunst, die ist wirklich göttlich. Die ist so groß, dass sie eigentlich nicht von Menschen gemacht werden könnte. Und doch ist sie passiert.
Ich wünsche Ihnen und den Rhythmus Boys eine erfolgreiche Tournee. Und Ihrem Publikum wünsche ich, dass es sich verzaubern lässt und ein bisschen mitreißen lässt. Und danke Ihnen schön für den Besuch hier bei Classic à la carte.
Vielen herzlich gerne und vielen Dank auch im Namen der Rhythmus Boys, dass Sie uns das wünschen.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Classic à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.